12 bis 21. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben, denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt, wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten, wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen, Jesus Christus, in überströmendem Maß zu den vielen gekommen. Und es verhält sich mit dem Geschenk nicht so wie mit dem, was durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führt aus der einen Übertretung zur Verurteilung. Die Gnadengabe aber führt aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam, durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Lasst uns beten. Herr Vater, wir bitten dich um deine Gnade, wenn wir jetzt dein Wort betrachten, dass du uns die Wahrheit zeigst, dass du uns die Schwere dieser Wahrheit zeigst und uns hilfst, Herr, das Evangelium mehr und tiefer und besser zu verstehen und mehr zu lieben. So bitten wir in Jesu Namen. Amen. Ich habe, wie ihr lesen könnt, der Predigt den Titel gegeben, Warum wir evangelisieren. Und vielleicht hätte der Titel besser heißen sollen, warum wir evangelisieren sollten. Denn das ist eigentlich die Frage. Und ich denke, wir können diese Frage beantworten aus verschiedenen Perspektiven. Und die einfachste Antwort wäre, Gott hat es gesagt. Geht hin und macht zu Jüngern und lehrt sie alles zu halten. Das wäre die einfache Antwort. Aber ich denke, unser Predigttext geht ein Stück weiter zurück und zeigt uns das Problem auf und zeigt uns auch, warum das Evangelium eine so gute Nachricht ist, die wir verkünden sollten. Und diese gute Nachricht, die wir verkünden sollten, ist am Ende die Nachricht, die uns motivieren sollte zum Evangelisieren. Es geht also heute nicht um das Wie, sondern um das Warum. Wir werden noch klären, wie wir evangelisieren sollten, aber heute geht es um das Warum wir evangelisieren sollten. Und ich verstehe, dass wir die Frage Wie stellen, weil das ist eine interessante Frage in Berlin. Wie sollen wir die Menschen in Berlin mit dem Evangelium erreichen? Das ist eine auch nicht gerade einfache Frage, die wir beantworten müssen. Aber dazu kommen wir in den nächsten Wochen. Die Frage heute ist, warum? Warum wollen wir evangelisieren? Und Paulus gibt uns eine Antwort. Er schreibt hier an eine Gemeinde, die er selbst gar nicht kannte. Also er kannte sie schon, aber nicht persönlich. Und er nutzt den Brief, um ihnen zu zeigen, was das Evangelium ist. Er benutzt die Hälfte des Briefes, um das Evangelium ausführlich zu erklären. Und in der zweiten Hälfte des Briefes schreibt er darüber, was es praktisch bedeutet. Und wir sind mitten in der ersten Hälfte. Was ist das Evangelium? Und wir versuchen zu verstehen, was das Evangelium ist, was dieses Evangelium bedeutet. Und Paulus gibt uns hier zwei Parteien. Er spricht von einem Menschen und einem Menschen. Das ist etwas verwirrend, wenn man nicht ins Detail guckt. Er spricht von dem einen Menschen Adam und er spricht von Christus. Er spricht auf der einen Seite von Adam, der erste Mensch, den Gott geschaffen hat, und auf der anderen Seite von Christus, der zweite Mensch, oder wie in 1. Korinther 15 genannt wird, der letzte Adam. Und diese zwei Parteien wollen wir uns anschauen. Wir wollen zuerst betrachten, was es bedeutet, in Adam zu sein, und dann, was es bedeutet, in Christus zu sein. Die Puritaner haben oft das Bild benutzt und gesagt, als Mensch hängt man entweder an dem Gürtel Adams oder an dem Gürtel Christi. Man gehört entweder zu Adam, weil man von ihm abstammt, oder man gehört zu Christus, weil man von ihm abstammt. Entweder wir gehören zu Christus oder dem ersten Menschen Adam. Paulus macht deutlich, wenn wir zu Adam gehören, dann haben wir ein Problem. Ein großes Problem, weil mit Adam ist ein Problem in die Welt gekommen. Und dieses Problem haben auch wir, weil wir in Adam sind. Das ist das Erste, was wir betrachten wollen, unser Problem. Unser Problem. Paulus beginnt mit diesen Worten. Darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Und Paulus endet diesen Satz so. Es gibt keine Fortführung dieses Satzes, obwohl die Grammatik es eigentlich verlangen würde. Aber Paulus ist es so wichtig, diesen Punkt rüberzubringen, bevor er zum Rest kommt. Und das ist das Thema. Es ist kein schönes Thema, aber es ist das Thema, was wir betrachten müssen, was wir verstehen müssen. Adam hat gesündigt und mit ihm kam die Sünde in die Welt. Als Adam und Eva von dem Baum der Erkenntnis gegessen haben, wurde etwas Neues in die Schöpfung gebracht. Nämlich die Sünde. Und durch die Sünde Adams kam der Tod in die Welt, was sagt uns Paulus hier. Und das ist unser Problem. Weil nämlich durch die Sünde der Tod kam und der Tod zu allen Menschen kam, zeigt es uns, dass wir alle Sünder sind. Das ist Paulus' Argument, was er hier im Prinzip bringt. Wir sind alle wie Adam Sünder. Und was wir am Anfang sehen, ist, dass unser großes Problem, das wir haben, die Sünde ist. Die Sünde, die durch Adam kam. Oder wie David sagt, in Schuld sind wir alle geboren. Wir haben keine andere Option. Wir sind Sünder. Und das macht das Wort Gottes immer wieder deutlich. Das Wort Gottes macht immer wieder deutlich, dass weil wir Sünder sind, sündigen wir. Und Paulus gibt uns den Beweis. Er sagt, der Tod ist zu allen gekommen, weil sie sündigen. Und später in Kapitel 6 sagt er, der Lohn der Sünde ist der Tod. Also mit anderen Worten, der Beweis, dass wir Sünder sind, ist, dass wir eines Tages sterben werden. Alle Menschen sterben. Bis jetzt sind 10 von 10 Menschen gestorben. Das ist die Statistik und die wird sich auch so schnell nicht ändern, es sei denn, Christus kommt wieder. Es gibt keinen Unterschied. In Vers 14 sagt er, dass auch die gestorben sind, die nicht so schlimm wie Adam gesündigt haben. Es ist also auch kein Unterschied, wie schlimm wir sündigen, wie groß die Sünde ist. Die Sünde ist Sünde und das ist unser Problem. Was ist die Wahrheit, die wir wirklich verstehen müssen? Ich habe die Angst, dass es die Wahrheit ist, die wir nicht verstehen wollen und die wir gerne verschweigen, weil sie unangenehm ist, weil sie das ist, was uns nicht gefällt. Manche Christen würden vielleicht sagen, generell ist der Mensch doch gut. Das Problem sind eher die schlechten Einflüsse, die wir haben. Das schlechte Umfeld, unsere Erziehung. Das Problem, würden sie sagen, ist das Böse um uns, was uns am Ende böse macht. Der Mensch ist gut und wir alle glauben doch an das Gute im Menschen, oder nicht? Der Mensch hat so viel Gutes hervorgebracht und geschaffen. Schaut euch all die Technologie an und wir alle, glaube ich, sind dankbar für die ganzen medizinischen Fortschritte, die wir haben. Und die Idee ist attraktiv. Ich meine, keiner von uns fühlt sich gerne schlecht, oder? Keiner von uns hört gerne, dass er böse ist. Und ich könnte mir fröhlichere Predigten vorstellen zu predigen, als euch zu sagen, dass ihr Sünder seid. Und keiner will zugeben, dass er selbst schuld ist. Es ist immer einfacher, die Schuld woanders zu suchen und zu finden. Es ist einfacher zu sagen, die schlechte Erziehung meiner Eltern hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Oder das Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, hat mich dazu gezwungen, diese Dinge zu tun. Meine Freunde in der Schule haben mich zu diesen falschen Sachen verleitet. Es ist immer einfacher, die Schuld auf andere zu schieben und die Schuld bei anderen zu finden. Natürlich, ich will nicht sagen, dass uns diese Dinge nicht beeinflussen und dass diese Dinge uns nicht geprägt haben. Aber das Problem ist und bleibt am Ende unsere Sünde. Das Problem bleibt am Ende, dass wir Sünder sind, dass wir sündigen, dass wir dazu neigen, von unserer Natur aus das Falsche zu tun, das, was gegen das Wort Gottes spricht. Wir haben es gelesen, als Gott Adam und Eva fragt, was sie getan haben und warum sie es getan haben, versuchen beide die Ausrede beim anderen zu finden. Sie hat mir die Frucht gegeben, die Schlange hat mich dazu verführt. Beides stimmt, aber beides war am Ende keine Ausrede. Das Böse, was da war, was sie verführt hat, war nicht das Problem von Adam und Eva. Das Problem war, dass sie gesündigt haben. Adam hat gesündigt, Eva hat gesündigt und beide waren am Ende schuldig. Beide mussten sterben. Und genau das ist unser Problem, die Sünde. Und dass wir sündigen. Weil die Sünde in uns bringt uns dazu, dass wir das Falsche tun. Und dafür verdienen wir Strafe. Jesus sagt, wer die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. In anderen Worten, die Sünde beherrscht uns, wenn wir sündigen. Und das ist komplett das Gegenteil zu dem, was wir heutzutage in der Welt hören, weil die Welt sagt, ich bin souverän und mächtig und ich beherrsche alles, was ich tue. Aber in dem Moment, wo wir das Gesetz Gottes brechen, herrscht die Sünde über uns. Das heißt, wir sind nicht mehr unser eigener Herr, sondern wir sind ein Sklave der Sünde. Und Paulus, und weil das Wort Gottes uns es sagt und weil Gott es fordert, sagt uns Paulus, dass wir deshalb bestraft werden müssen. Wir verdienen den Tod. Nicht einfach nur mit 80 Jahren, 90 Jahren irgendwann friedlich einschlafen und dann war's das. Nein, wir verdienen den Tod, der in der Offenbarung als der zweite Tod bezeichnet wird. Nämlich die Strafen der Hölle. Wir wissen, dass Gott eines Tages gerecht richten wird und dass wir Menschen alle das Gleiche verdienen. Wir alle verdienen es, auf ewig bestraft zu werden. Eine Strafe, die niemals endet. Qualen, die niemals aufhören. Ich weiß nicht, es gibt die Menschen, die können ihre Hand minutenlang über Flammen halten, ohne dass sich die Hände verbrennen. Und sie haben sich trainiert darauf, Hornhaut gebildet und sich an den Schmerz gewöhnt, den sie überwinden können. So wird es nicht sein, wenn wir die ewige Strafe sehen werden. An diese Qualen und Schmerzen werden wir uns nicht gewöhnen können. Wird sich kein Mensch gewöhnen können. Es ist eine Bestrafung, die nicht mehr enden wird. Wir alle verdienen das schlimmste Gericht, das es gibt. Seht ihr, das ist unser Problem, unsere Sünde, dass wir Sünder sind. Und das alles, weil wir in Adam sind, sagt uns Paulus. Weil wir in ihm Sünder sind und in ihm gesündigt haben und in ihm der Tod kam. Das ist unser Problem. Und jeder von uns, jeder Mensch steckt mit da drin. Wir alle sitzen im gleichen Boot und wenn wir ehrlich sind, dieses Boot geht unter. Weil das Wort Gottes sagt, eines Tages kommt Gott wieder zum Richten. Christus kommt und wird richten. Und klar, wir können sagen, manche Menschen sind besser als andere oder wirken zumindest besser. Sie strengen sich mehr an, Gutes zu tun. Aber das Problem bleibt am Ende das Gleiche. Dass wir Sünder sind. Doch Paulus hört Gott sei Dank, und können wahrhaftig sagen, Gott sei Dank nicht hier auf. Er hört nicht bei dem Problem auf, sondern er bringt uns eine weitere Wahrheit. Wenn wir so wollen, die Wahrheit, die wir gerade gesehen haben, ist eigentlich die Leinwand für die Wahrheit, die jetzt kommt. Die Wahrheit, die viel heller scheint. Die Leinwand, die wir gerade betrachtet haben, war dunkel und schwarz. Aber umso heller scheint das Evangelium, das uns Paulus präsentiert. Und das ist der zweite Punkt heute Nachmittag. Die Lösung. Und die Lösung, die wir sehen, ist Christus. Und das sollte keine Überraschung sein für uns als Christen, dass die Lösung Christus ist. Es gibt diese Geschichte, dass in der Kinderstunde der Kinderstundenmitarbeiter ein Bild hochhält und fragt, was seht ihr hier? Und ein Kind meldet sich und sagt, es sieht aus wie ein Eichhörnchen, aber ich weiß, die Antwort ist Jesus. Und das, die Lösung für das Problem ist am Ende immer Christus. Und dennoch sollten wir hier genauer hinschauen, um zu verstehen, inwieweit Christus die Lösung für unser Problem ist. Schaut auf Vers 15, dort heißt es, aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen Jesus Christus in überströmendem Maß zu den vielen gekommen. Es geht hier um die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk, das er uns gibt. Die Lösung zu unserem Problem, was wir gerade gesehen haben, ist ein Geschenk, was wir bekommen. Und nichts anderes. Gott schenkt uns die Gnade. Er gibt uns Christus. Christus ist die Gnade, das Gnadengeschenk, das wir bekommen haben. Als Mensch neigen wir dazu, die Probleme immer sofort selbst zu lösen. Wenn was kaputt ist, reparieren wir das. Wenn etwas nicht funktioniert, tauschen wir es aus. Wenn wir etwa nicht wissen, wie etwas funktioniert, suchen wir die Lösung. Und notfalls lesen wir die Betriebsanleitung. Und wenn unsere Beziehung zu Gott kaputt ist, dann wollen wir auch diese reparieren. Nur leider funktioniert das nicht. Leider sind wir niemals gut genug, um die Beziehung zu Gott reparieren zu können. Weil in unserem natürlichen Zustand, sagt uns das Wort Gottes, sind wir Feinde. Und ich weiß nicht, wie ihr mit euren Feinden umgehen würdet, wenn die zu euch kommen würden, die euch jahrelang vielleicht versucht haben umzubringen und zu sagen, komm, jetzt schließen wir Frieden. Ihr werdet skeptisch. Aber Gott ist nicht nur skeptisch, Gott kennt unser Herz, Gott weiß unser Problem, Gott weiß, dass wir die Sünde haben, die uns zum Bösen führt. Aber Gott gibt uns eine Lösung. Er schenkt uns die Lösung. Und die Lösung ist das Gnadengeschenk, das er uns gibt. Es ist anders als die Sünde, sagt Paulus. Die Sünde kam in die Welt, weil ein Mensch gesündigt hat. Aber dann sagt Paulus, die Gnade ist anders. Die Gnade kommt zu uns, weil ein Mensch nicht gesündigt hat, nämlich Jesus Christus. Die Sünde Adams hat zur Verurteilung geführt. Und weil Adam die Sünde in die Welt gebracht hat, werden wir alle verurteilt. Aber die Gnadengabe, sagt Paulus, führt aus allen Verurteilungen, aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Das ist das Gnadengeschenk, was wir in Christus erhalten. Die Bibel sagt uns, dass wir alle wegen unserer Sünde bestraft werden müssen. Noch im Evangelium hören wir, dass unsere Sünden auf Christus gelegt wurden. Und dass Christus unsere Übertretungen getragen hat. Und weil er sie am Kreuz getragen hat, sind wir gerechtfertigt. Gott sieht uns als gerecht an. Wir sind nicht mehr die Sünder, die wir eigentlich sind, weil wir sündigen und weil wir in Sünde geboren sind, sondern wir sind gerecht in Christus. 2. Korinther sagt Paulus, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes werden. Das versucht uns Paulus hier deutlich zu machen. Die Lösung, die wir bekommen, die Lösung, die wir haben, ist die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes in Christus. Die Lösung ist am Ende Christus und alles, was wir von Christus und durch Christus und in Christus erhalten. Nämlich in diesem Fall vor allem die Gerechtigkeit. Schaut auf Vers 14, wo uns Paulus sagt, wenn der Tod herrscht, weil einer gesündigt hat, wie viel mehr werden wir im Leben herrschen durch Jesus Christus. Seht ihr den Kontrast, den Paulus hier macht? Durch Adams Sünde kam der Fall, doch durch Christus kam das Leben zurück. Das ewige Leben mit Gott. Und in diesem ewigen Leben werden wir herrschen, sagt uns Paulus. Seht ihr, als wir 1. Mose 3 gelesen haben, haben wir gesehen, wie Gott den Weg zum Baum des Lebens versperrt und sagt, damit der Mensch nicht ewig leben werde. Und jetzt sagt uns Paulus, dieses Zurück gibt es nicht mehr, aber es gibt ein nach vorne ins ewige Leben und der Mensch wird mit Gott ewig leben. Und in diesem Leben herrschen. Wir werden herrschen, wenn wir den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen haben, sagt uns Paulus. Mit anderen Worten, wenn wir durch den Glauben an Christus gerecht gesprochen werden, wenn wir an Christus glauben, dann wird Gott uns rechtfertigen durch den Glauben. Und diese Rechtfertigung haben wir allein in Christus, nur weil er gerecht war. Vers 18 heißt es, durch die Übertretung des einen kam die Verurteilung für alle. Doch durch die Gerechtigkeit des einen, Jesus Christus, kommt die Rechtfertigung. Weil Christus gerecht war, sind wir gerecht gesprochen. Durch die Gerechtigkeit des einen, Jesus Christus, kam unsere Rechtfertigung. Durch den Gehorsam Christi werden am Ende wir alle gerecht gemacht. Das ist die Lösung, die wir im Evangelium haben. Das ist die Lösung, die uns Gott gibt. Und was wir sehen ist, dass diese Lösung unabhängig von uns ist. Wir tragen nichts dazu bei. Wir lösen dieses Problem nicht. der erste Mensch hat das Problem verursacht und Gott allein löst es. Das war Luthers langer Kampf, als er das Wort Gottes gelesen hat und über die Gerechtigkeit Gottes gelesen hat und gesagt hat, wie sollen wir die Gerechtigkeit Gottes haben und wie sollen wir Freunde an Gott haben, wenn ich täglich sehe, wie ich das Gesetz breche und dafür verdammt werden muss, bis er verstanden hat, dass Gott ihm die Gerechtigkeit schenkt, dass Gott uns die Gerechtigkeit als Gnade schenkt, dass er uns Christus schenkt und Christus allein, sonst nichts. Das ist die einzige Hoffnung, die wir haben. Das ist die einzige Lösung für unser Problem. Sein Gehorsam wird unser Gehorsam und unsere Schuld ist seine Schuld geworden. Seine Sündlosigkeit wird unsere Sündlosigkeit, seine Gerechtigkeit unsere Gerechtigkeit. Und das alles ohne uns. Das Einzige, was Gott fordert, ist Glaube. Glaube. Glaube an Herrn Jesus Christus und du wirst errettet werden. Das ist die Wahrheit des Evangeliums. Ich will nicht sagen, das ist das Evangelium komplett. Das Evangelium beinhaltet mehr, aber das ist das, worum es im Kern geht, dass wir gerettet werden, dass wir gerecht stehen vor Gott, dass uns niemand mehr verdammt vor Gott. Und die Frage ist, wie soll uns diese Wahrheit motivieren zu evangelisieren? Die Frage ist, wie soll uns diese Wahrheit nicht motivieren zu evangelisieren? Wir wissen, dass die Welt ein Problem hat und wir wissen, dass jeder Einzelne, der nicht an Christus glaubt, am Ende Gericht erfahren wird. Aber wir kennen die Wahrheit. Wir kennen die Lösung zu diesem Problem. Das Gnadengeschenk in Christus. Lass uns ehrlich sein. Wir wissen, wo unsere Nachbarn enden werden, wenn sie nicht glauben. Wir wissen, wo unsere Arbeitskollegen enden werden, wenn sie nicht glauben. Ich sage nicht, dass ihr jetzt bei euren Nachbarn anklopfen müsst, um ihnen das Evangelium zu erklären. Aber wir sollten jede Möglichkeit nutzen, das Evangelium weiterzugeben. Wir sollten jede Chance, die wir haben, über das Evangelium zu reden, nutzen. Und wir sollten Gott bitten, dass er uns die Gnade schenkt, dass wir die richtigen Worte finden. Und dass er treu zu seiner Verheißung ist, nämlich dass er durch seinen Heiligen Geist neues Leben schenkt. Aber wir wissen, was die Lösung ist. Wir glauben an Jesus Christus. Und wir müssten uns eigentlich schämen, wenn wir nicht bereit wären, diese Wahrheit weiterzugeben. Wir sollten es mit Freude tun, weil es keine bessere und fröhlichere Botschaft gibt als das Evangelium selbst.